Tut mir leid für die, die gerne Kuchen essen. Ich weiß, die werden nicht abwarten können, bis ich fertig bin mit der Predigt. Ups. Die Technik. Ich will mir weglaufen hier. Einen Moment. So. Ja, vielen Dank für die wunderbaren Lieder. Die waren sehr, sehr passend zu diesem Text, auch den Tag, den wir heute gedenken. Und ich hoffe, dass auch die, die heute betroffen sind, weil sie jemanden verloren haben dieses Jahr, vielleicht aber auch in der Vergangenheit, auch durch diese Lieder berührt wurden. Ich nehme mal an, wenn jemand von uns mal einen ganz großen Hunger hat auf so einen leckeren Kuchen, keiner von uns kommt auf die Idee, einfach in den Kühlschrank zu gehen und einfach die Zutaten, hat mir meine Frau gesagt, so heißt das, nicht Bestandteile, sondern Zutaten, einfach so hintereinander oder zusammen essen. Zum Beispiel einfach Mehl essen oder Backpulver. Höchstens würden wir auf die Idee kommen, die Kirschen zu essen. Aber das würde unmöglich sein. Wir könnten gar nicht diesen Kuchen essen. Einfach so die einzelnen Teile des Kuchens. Das würde uns im schlimmsten Fall sogar die Gesundheit schädigen, nicht wahr? Wenn wir einen Haufen Mehl und dann auch mal Backpulver essen. Ich weiß nicht, was dann im Magen passiert, ich habe da keine Ahnung, aber da kann einiges schief gehen. So geht das nicht. Und genauso, erst wenn wir die Zutaten miteinander vermischen und in einem bestimmten Prozess abarbeiten, entsteht ein wunderbarer, leckerer Kuchen, den wir gerne genießen. So ist auch mit unserem Leben. Unser Leben hat viele Bestandteile. Und einige Bestandteile, die absolut nicht lecker sind, wenn wir uns sie näher angucken. Wie heute zum Beispiel, wenn wir jemanden verlieren aus unserer Mitte. Aber wenn wir unser Leben, die Zutaten unseres Lebens im Zusammenhang richtig sehen und auch akzeptieren, dann können wir das Leben besser verstehen und auch die Wahrheit der Bibel in Römer 8, Vers 28 annehmen, wo es heißt, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören und nach seinem Willen zu gehören, alles zum Guten führt. Ich will heute meine Predigtreihe Kennzeichen eines glücklichen Menschen fortsetzen und das Bild von dem leckeren Kuchen damit hineinnehmen. Die Bergpredigt, das haben wir letztes Mal schon festgestellt, ist die wichtigste Rede, die Jesus je gehalten hat. Die Bergpredigt ist eigentlich auch die wichtigste Rede überhaupt. Sie ist die Zusammenfassung der Lehre, der christlichen Lehre überhaupt. Und auch Menschen, die keine Christen sind, sind sich darüber einig, dass es eines der schönsten Reden der Menschheitsgeschichte. Und in dieser Rede, in der Jesus die christliche Lehre zusammenfasst, in dieser Rede beschreibt er ganz am Anfang die Kennzeichen eines Menschen, eines glücklichen Menschen, eines Bürgers seines Reiches. Die beschreibt er hier. Und wir wollen diesen Text uns näher ansehen. Als er die Menge sah, stieg er den Berg hinauf. Und als er sich gesetzt hatte, kamen seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sagte, selige sind die, die dem Geiste nach arm sind, weil ihnen das Königreich der Himmel gehört. Das hatten wir letztes Mal uns angesehen. Und heute, selige sind die, die trauern. Sie werden nämlich getröstet und aufgerichtet werden. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass das erste Kennzeichen eines glücklichen Menschen ist ein Mensch, der völlig von Gott abhängig ist. Ist ein Mensch, der wie ein kleines Baby, das komplett von der erwachsenen Welt, von den Eltern, von den Versorgern abhängig ist, so ist auch ein Mensch, der glücklich ist, komplett abhängig von Gott, weil Gott all seine oder ihre Bedürfnisse stillt. Wir haben das Bild gesehen, das von Jesu, von Johannes, der, wo die Bibel sagt, und er lag an der Brust Jesu, Johannes, im Johannes, wo er das Abendmahl feiert. Diese Nähe Johannes zu Jesus. Und die Bibel sagt, dass genauso lag auch Jesus, Johannes 1, Vers 18, an der Brust Gottes. Und Jesus sagt, ich habe gar nichts, ich habe nie was gesagt und nie was getan, was ich nicht selbst von Gott gesehen und gehört habe. Jesus lebt in einer völligen Abhängigkeit von Gott. Deshalb konnte er auch durch die Stürme des Lebens gehen und glücklich sein, trotz den schwierigen Umständen. Das zweite Kennzeichen, das wir uns heute ansehen wollen, das in diesem Text, den wir gelesen haben, ist die Rezeptur des Lebens erkennen und akzeptieren. Wir werden nur dann glücklich sein, wenn wir das verstehen. Viele Menschen sind verbittert, sind unglücklich, weil sie nie richtig verstanden haben, mit den Schwierigkeiten ihres Lebens richtig umzugehen. Das habe ich immer wieder als Seelsorger und als Coach in meinem Leben immer wieder erlebt. Viele Menschen, die unglücklich sind, die mit sich und der Welt und anderen Menschen unzufrieden sind, sind Menschen, denen etwas natürlich immer im Leben Schlimmes zugestoßen ist, aber die mit diesen Dingen einfach falsch umgehen und dadurch unglücklich sind, verbittert sind. Aber Menschen, die begriffen haben, warum diese Dinge, warum diese Zutaten da sind in ihrem Leben, aber nicht nur begriffen haben, sondern das auch akzeptiert haben, dass es so ist, diese Menschen sind Menschen, die tief im Herzen Friede, Ruhe und Geborgenheit haben. Wenn wir das nicht begreifen, kann es uns schaden. Im schlimmsten Fall kann es uns unser Leben kosten. Und viele Menschen sind viel zu früh gestorben, weil sie aufgrund von traumatischen Erlebnissen zu lange in einem Stresszustand waren, ihr Körper hat das nicht mehr ausgehalten und sie sind gestorben. Und ich könnte euch einige Beispiele erzählen, die ich persönlich kennengelernt habe. In unserem Text geht es um die Rezeptur des Lebens. Und wir vergleichen das mit einer Torte. Eine Torte besteht aus, welche drei Bestandteile haben wir, wenn wir an so eine leckere Torte denken? Wer hilft mir? Jetzt läuft schon eine geht in Spucke zusammen. Zum Beispiel, das ist die Torte selbst. Und was fehlt, was ist da noch? Also die Torte ist ein wesentlicher Bestandteil. Was noch?
Teig, Sahne, Kirschen.
Genau, das sind die Zutaten. Ja, also das sind die Zutaten, die gehören immer zur Torte. Wenn ihr keine Zutaten, dann gibt es auch keine Torte. Aber was ist noch wichtiger, der wichtigste Teil? Damit es aus den Zutaten eine Torte wird, was gehört dazu?
Die Hausfrau,
richtig, das war die richtige Antwort, genau. Da gehört eine praktisch, man nennt das die Zubereitung, nicht wahr, die Hausfrau macht. Männer manchmal auch, unser zukünftiger Schwiegersohn, der backt gerne, also da gibt es auch Ausnahmen, also ich gehöre nicht zu denen. Auf jeden Fall, das gehört dazu. Und das Interessante ist, in diesem Text finden wir auch diese drei Bestandteile. Wir finden in diesem schönen Text heute die Rezeptur für ein glückliches Leben. Und zwar den Glückszustand. Und das ist die leckere Torte. Den Text, er sagt, glückselig sind die Menschen. Die sind glücklich. Und wir gucken uns gleich noch ein paar Sätzen dieses Wort an. Das haben wir uns schon letztes Mal angeguckt. Und das Zweite, die Trauer. Das sind die Zutaten des Lebens. Natürlich gibt es auch Kirschen und ein bisschen Zucker, was Leckeres. Aber die Mehrheit schmeckt nicht lecker uns. Auch in Deutschland, in dem Land, wo es uns unverschämt und unverdient gut geht, gibt es genügend Trauer und Elend. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, das kenne ich aus der Erfahrung meiner Familie und aus vielen seelsorgerlichen Gesprächen. Und natürlich gehört dazu auch der Trost, die Zubereitung. Und das sind so die drei Bestandteile dieses Textes, den wir uns heute ansehen werden. Glückselig ist der Mensch, die da trauern, denn sie werden getröstet werden. Gucken wir uns mal die Sachen so hintereinander an. Der Glückszustand, die leckere Torte. Dieses Wort glücklich sind die, beschreibt einen Menschen oder glückselig, die tief im Herzen Friede, Ruhe und Geborgenheit haben. Freude im Herzen haben. Die Umstände können manchmal ganz schlimm sein. Da kann draußen ein tobender Sturm sein. Aber innerlich sind sie so wie dieses kleine Baby, das sich sicher und wohl fühlt an der Brust der Mutter. Und die Bibel beschreibt, so war Johannes an der Brust Jesu. So war Jesus, Johannes 1, Vers 18, an der Brust Gottes. Dieser Zustand ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir begreifen, dass wir diese Einstellung brauchen, um im Leben glücklich zu sein. Um im Leben die Herausforderungen zu meistern, die uns begegnen. Anders geht es gar nicht. Dieser Zustand beschreibt ein hilfloses Baby, das ganz und gar auf die Mutter angewiesen ist. Also, ein glückseliger Mensch ist ein Mensch, der tief im Herzen Friede, Freude, Ruhe und Geborgenheit hat, auch wenn die Umstände ganz traurig und schlimm sein können. Das ist so kurz die Torte. Eben wie ich schon sagte, er kann es nur sein, wie dieses Baby, weil er abhängig ist von Gott. Jesus sagt, ihr werdet nur in das Reich Gottes kommen, wenn ihr nicht werdet wie? Wie dieses Kind, wie dieses Baby. Ja? Aber wir merken, wie wichtig das ist. Wie oft wollen wir selbst was machen, wir bauschen uns auf und strengen uns an und was weiß ich alles. Aber das Wichtigste für ein Baby ist, an der Brust der Mutter zu sein. Und das ist das, was uns die Bibel heute sagen will. Das ist das Wichtigste für unser Leben. Dann haben wir Ruhe, dann haben wir Geborgenheit, egal was uns die Umstände bringen. Und er versteht und akzeptiert die Rezeptur des Lebens. Er akzeptiert oder sie, das ist immer schwierig, ich meine, wir haben ja dieses ganze Gender-Gespräch immer und dann manchmal denkt man, ja, soll ich sagen sie oder er, aber immer wenn ich er sage, dann meine ich natürlich auch die Person, die Frau. Das ist das, was uns die Bibel hier sagt. Nun gucken wir uns erstmal, bevor wir uns den Trost anschauen, gucken wir uns die Trauer an. Nun, Jesus beschreibt nicht eine gewisse Trauer, sondern lässt das offen, welche Trauer das ist. Und weil er es offen lässt, denke ich, können wir uns einfach anschauen, viele Stellen in der Bibel, in dessen Zusammenhang dieses Wort Trauer vorkommt. Und es kommt in vielen Zusammenhängen vor. Es kann auch bedeuten weinen. Zum Beispiel, Lukas schreibt, glückselig sind die weinen, denn sie werden lachen. Das ist auch die Bergpredigt. Aber Lukas hat den Begriff weinen genommen. Also traurig sein oder weinen ist ein Synonym. Ist praktisch eine sehr traurige Einstellung, weil es einfach Umstände gibt, die einfach schmerzhaft sind. Und das ist unser Thema heute. Wir haben heute Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Es ist der Verlust von Menschen durch den Tod. Und der tut einfach unheimlich weh. Der Schmerz, dieser emotionale Schmerz im Gehirn, in unserem Gehirn, ist die gleiche Stelle, die auch alle anderen Schmerzen wahrnimmt. Wenn wir uns verbrennen, wenn wir uns wehtun, ist das gleiche Areal des Gehirns. Deshalb wird auch emotionaler Schmerz so unheimlich schlimm wahrgenommen, weil es das gleiche Areal des Gehirns ist, das stimuliert wird, wenn wir Leid erleben. Und die Bibel ist voller Beispiele, wo Menschen diesen Schmerz wahrgenommen haben. Die schweigt nicht drüber und sagt, naja, ist ja nicht schlimm, die kommen, sind ja in dem Himmel, du wirst sie bald sehen. Nein, die Bibel gibt uns diesen Trost, aber die Bibel sagt, wir dürfen diesen Schmerz zulassen, nicht untergraben. Viele Menschen kehren das unter den Teppich und das macht krank, das macht depressiv manchmal, das kann zu Neurosen führen, wenn wir traumatische Erlebnisse so verarbeiten. Es ist wichtig, dass wir das nicht unter den Teppich kehren, dass wir uns dieser Trauer stellen. stellen, dass wir diese Trauer zulassen in unserem Leben. Denken wir an 1. Mose 37, Vers 34. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Er dachte, Josef ist tot und er trauerte viele Tage. Als Jakob starb, da lesen wir, und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Als Lazarus starb, ist sehr auch interessant, wie Jesus als Sohn Gottes darauf reagiert. Jesus wusste, er wird den Lazarus jetzt zum Leben führen. Er wird ihn auferwecken. Und trotzdem merken wir, wie Jesus sich auf diese Gefühle einlässt. Wir lesen, und Jesus, Johannes 11, Vers 33 bis 36, Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet, fragte er. Sie antworteten, komm her, wir zeigen es dir. Und Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb haben, gehabt haben. Jesus wusste um diesen Schmerz. Und er hatte diesen Schmerz. Es hört sich so an, er fühlte nicht nur mit, er litt mit seinen Menschen. Weil er Mensch war und das wusste. Vermutlich kennen wir diesen grausamen Schmerz, den Schmerz des Todes, des Abschiednehmens. Und einige von uns kennen ihn besonders, weil diese Ereignisse sehr nahe sind. Denken wir an Familie Keim, Gutmann und Distel. Aber auch Menschen, die letztes Jahr, ich denke zum Beispiel Susanne, denkt bestimmt auch heute an ihren Papa und viele andere, die letztes Jahr betroffen waren. Es tut weh. Und ich weiß, wie heute noch, als mein Vater damals mit 59 Jahren starb, kurz bevor er starb, las ich ein Buch und dann guckte ich in das Buch, das war ein Buch von meinem Vater. Ich wusste, er wird ein paar Tagen sterben und auf einmal spürte ich diesen Schmerz und der war so grausam. Er lebte noch, aber dieser Schmerz war so groß. Er war nur auch 59 Jahre alt, so alt wie ich heute. Und das tat so grausam weh. Ich hatte einen Freund, der ist mit 38 Jahren verstorben. In 7 Wochen nach der Bekanntgabe der Analyse, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, war er tot. Er hinterließ eine junge Frau mit 3 Kindern. Der Schmerz war groß. Letzte Woche telefonierte ich mit einem Freund, der 4 Menschen in einem Jahr verloren hat. Seine Ehefrau, seine beide Schwiegereltern und einen Teil seiner Eltern und noch ein Schwiegerelternteil. 4 Menschen in einem Jahr. Am 14. November, vor ein paar Tagen, rief ich meinen Freund an, gratulierte ihm zum Geburtstag. Vor ein paar Monaten starb seine Frau. Ein Mann, der schon wesentlich älter ist als ich, er weint am Telefon. Er war einsam. Der Schmerz ist groß. Das ist ein Teil der Zutaten unseres Lebens. Aber es gibt noch andere Schmerzen, über die die Bibel spricht, die will ich nur ganz kurz erwähnen. Der materielle Verlust kann sehr schmerzhaft sein. Denken wir nur an junge Leute, wenn sie ihr erstes Auto haben und dann einen Unfall bauen. Ich habe das aus eigener Erfahrung gemacht. Kurz nachdem ich mein Auto hatte, der Winter war ziemlich glatt und die Reifen waren noch ein bisschen anders damals zu meiner Jugendzeit. Und dann war das tat einfach weh. Und der Schmerz kann so groß sein, dass Menschen den nicht aushalten können. Denken wir an Adolf Merkle. Ihr kennt wahrscheinlich die Firma Ratiopharm. Das war einer der drittreichsten Mann Deutschlands zu bestimmten Zeit. Ein ganz feiner Christ. Im Alter, glaube ich, von 73 Jahren nahm er sich das Leben, weil er an einem Tag ungefähr knapp 1 Milliarde Euro verloren hatte, aufgrund einer Investition, die falsch war. Und er hat es nicht ausgehalten. Ganz feiner Christ, der sich auch bei ProChrist und all anderen Bereichen sehr stark engagiert hat, er hat es nicht ausgehalten. So groß kann der Schmerz sein, wenn wir etwas verlieren. Es können andere Verluste sein. Jobverlust. Wie oft habe ich mit Menschen gesessen, die waren wesentlich älter als ich und die weinten, weil sie alles dachten, sie haben alles verloren. Es gibt Männer, die so mit ihrem Job verbunden sind, dass sie, so gibt es mehrere Beispiele, wo der Mann den Job verliert und seine ganz alles, seine Existenz, aber auch seine Identität, seine Würde, schenkt alles damit und er schämt sich, den Job verloren zu haben. Und das habe ich so oft schon, diese Geschichte gehört, wo dann Männer Monate oder wochenlang weggefahren sind, jeden Morgen aufgestanden sind, weggefahren sind und dann abends nach Hause kamen. Und um der Frau nicht zu sagen, dass sie den Job verloren haben, sie haben den ganzen Tag sich irgendwo aufgehalten, aber kamen nicht nach Hause, bis die Frau dann irgendwann erfuhr oder sie den Mut hatten zu sagen, ich habe den Job verloren. Es tut weh. Verluste tun weh. Verlust der Gesundheit, darüber muss ich nicht reden, haben wir alle schon mal erlebt. Und wir haben der Gemeinde eine Gebetsliste, die müssen wir uns nur angucken und die verrät uns, wie weh das tut, wenn wir unsere Gesundheit verlieren. Ich finde das so interessant, Hubertus Meyer Burkhardt, ein bekannter Moderator, den wir kennen wir wahrscheinlich alle, er moderiert im NDR zusammen mit der Barbara Maischberger Schöneberg. Und er hat mit 63 Jahren die Diagnose Krebs bekommen. Er sagt, sein Leben hat sich schlagartig verändert. Er sei nun für viele Dinge dankbarer, sagt er. In diesem Sinne ist es, ich zitiere ihn, so eine Krebsdiagnose gar nicht so schlecht, sagt er jetzt. Ob er so, dass so bleibt, weiß ich nicht. Sie erzieht einem zum Glücklichsein. Schade, dass wir dann erst alles verlieren müssen, um zu begreifen, was wir eigentlich haben. Ist das nicht schade? Wir können früher glücklicher sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, sagt er. Das ist eine richtige, wichtige Einstellung. Aber ich will uns heute Mut machen, nicht warten, bis wir was verlieren, sondern diese Geborgenheit, dieses Glück, diese Nähe zu Gott, diese Stillen all unserer Bedürfnisse, dass wir es viel früher zulassen. Aber auch ein psychisch sozialer Verlust kann ganz grausam sein. Ich hatte vor kurzem mit einem Mann gesprochen, der über 60 Jahre alt ist und er hatte das Gefühl, dass seine Mutter ihn nie liebte. Er sagt, ich habe jetzt noch in Erinnerung die Bilder, wo ich ein kleines Baby war, wo meine Mutter mich fütterte, mir alles gab, aber mich nie liebte. Und bis heute kommt er mit der Beziehung zu Frauen, zum Beispiel zum Ehepartner, nicht zurecht. Weil dieser Verlust da ist. Und wie schön, wenn wir sagen können, Gott kann all diese Bedürfnisse, die wir haben aufgrund unserer negativen Erfahrungen, die kann Gott stillen. Und dann können wir dieses Traumata, das wir erlebt haben als Kinder, auch überarbeiten. Aber die Bibel sagt, es gibt auch Trauer über eigene Sünde. In 1. Korinther 5, Vers 2 sagt Paulus, müsstet ihr nicht stattdessen traurig und beschämt sein, aber ihr duldet Sünde, ihr seid beteiligt an der Sünde. Und ihr solltet traurig sein, Sünde kann uns traurig machen. Aber auch die Sünde unserer Mitmenschen kann uns traurig machen. Wir lesen von Ezra, als das Volk ungehorsam war. Und Ezra machte sich auf den Weg und ging vom Hofe des Tempels in die Kammer des Johanan, des Sohnes Eliaschibs, und verbrachte dort die Nacht. Und er aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trauerte über die große Missetat der Menge. Er war traurig. Also es gibt viele Gründe, traurig zu sein. Ich weiß nicht, welche Art von Trauer du heute hast. Sind das Menschen, die du verloren hast? Sind das materielle Verluste, psychosoziale Verluste? Ist es eigene Sünde oder Fehler oder Sünde und Fehler eurer Mitmenschen? Ich weiß es nicht. Aber diese Zutaten gehören zu meinem und zu deinem Leben. Die sind da. Ob wir Christen oder Atheisten sind, spielt keine Rolle. Das ist die Realität des Lebens. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Lassen wir uns von diesen Umständen überwältigen, kontrollieren, beherrschen? Wenn ja, dann kann es uns psychisch, geistlich und physisch krank machen, zerstören. Im schlimmsten Fall kann es uns töten. Wenn wir dauernd unter einem Stress sind, dann unser Körper kann nicht, ist sich die Wissenschaft einig, alle Menschen haben Krebszellen in sich. Aber unser Immunsystem sorgt dafür, dass wir alt werden und dass sie nicht zum Tragen kommen, zur Wirkung kommen, dass sie sich nicht ausbreiten können. Aber wenn unser Körper dauernd mit diesem Stress, mit der Trauer beschäftigt ist und wir sie nicht richtig verarbeiten, irgendwann geht das Immunsystem runter und unser Körper wird angegriffen. Das haben wir alle schon mal erlebt, wo wir nach einer Stresssituation auf einmal mit 40 Fieber wie bei mir im Bett liegen, von heute innerhalb von einer halben oder einer Stunde auf einmal habe ich Fieber, bei 40 Grad Fieber, weil ich nach einer langen Sitzung, die für mich persönlich sehr unglücklich gelaufen ist, einfach so gestresst war. Wie gehen wir damit um? Der glückliche Mensch, den Jesus hier beschreibt, hat all diese Zutaten im Leben. Er hat sie. Doch er behält tief im Herzen Friede, Ruhe, Freude und Geborgenheit. Und woher kommt das? Und das ist unser dritter und letzter Teil. Das ist der Trost, die Zubereitung des Lebens. Das ist, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir damit um? Das ist Realität. Jeder hat das schon erlebt. All diese Sachen, die ich erwähnt habe, und ich könnte viel mehr Gründe für Trauer erwähnen, wir brauchen nicht mehr zu erwähnen, die reichen, aber sie sind alle da. Und es ist wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen. Damit wir lernen, mit der Trauer richtig umzugehen. Da können wir trotz Trauer fröhlich sein, Friede haben, Geborgenheit haben. Wenn wir richtig damit umgehen. Viktor Frankl hat diese Logotherapie entwickelt. Viktor Frankl, den ich schon so oft erwähnt habe, der im KZ saß, er entwickelte diese Therapie und er sagt, ein Mensch kann nur mit Leid richtig umgehen, wenn er den Sinn des Leids verstanden hat. Sobald wir das Wozu verstanden haben, können wir mit dem Wie richtig umgehen. Das sagt uns ein Mann, der das selbst erlebt hat. Nun, die Bibel bleibt hier nicht stehen. Jesus zeigt uns, was Trost ist. Er zeigt uns, wie wir damit richtig umgehen können. Und auf zweierlei Art und Weise. Es gibt zwei Komponenten des Trosts. Es gibt den diesseitigen Trost und den jenseitigen Trost. Es gibt den irdischen Trost und den himmlischen Trost. Es gibt den zeitlichen Trost und es gibt den ewigen Trost. Gucken wir uns ein paar Arten von Trost an, die uns die Bibel sagt. Erstmal die Verheißung der ewigen Herrlichkeit. Die Bibel macht so klar und deutlich, all das, was uns so weh tut, was wir schon erwähnt haben, das wird irgendwann mal vorbei sein. Das ist zeitlich begrenzt. Und schon im Alten Testament, Jesaja 25, Vers 8, sagt er, und Gott wird all die Tränen abwischen. Schluss mit der Trauer. Schluss mit Leid. Ich weiß, ich kenne einige von uns hier, die wir sitzen, und ich weiß von einigen von uns, wie wir unter bestimmten Nöten leiden, ob es Gesundheit ist oder Beziehungen sind und vieles andere. Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist all dieser Schmerz für immer und ewig weg. Jesaja 35, Vers 10 sagt er, dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug. Glück und Frieden halten Einzug. Wenn jemand sagt, ja Glück, das ist was für die Welt, also Christen haben mit Glück nichts zu tun, der hat die Bibel nicht verstanden. Das ist das, was Gott uns verheißt. Er will, dass wir glücklich sind. Er will, dass wir ein Stück Himmel auf Erde holen, dass wir ein Stück, was wir im Paradies verloren haben, hier auch erleben, hier auf Erden, aber in der Ewigkeit für immer. Offenbarung, so oft sagt uns Johannes in der Offenbarung, da werden all die Menschen zusammen sein, sie werden glücklich sein, sie werden in der Nähe Gottes sein, sie werden frei vor all dem Leid und Trauer sein. Und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird vorbei sein. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Taube werden hören, Traurige werden lachen. Und Luther sagte, ich würde gar nicht in den Himmel, dann will ich gar nicht in den Himmel, wenn man da nicht lachen kann, in den Himmel. Eine richtige Einstellung von Martin Luther. Römer 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts zu vergleichen ist mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. 2. Korinther 4, Vers 17, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendlich unvorstellbare Herrlichkeit. Und Johannes 14, Vers 3, und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werden auch ihr dort sein, wo ich bin. Und 1. Korinther 15, Vers 19 haben wir ja schon heute, hat uns Tobias schon vorgelesen. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswerteste Menschen unter allen Menschen. Es wird vorbei sein. Und alles, was du dir als junger Mensch, als Mittelalter oder älterer Mensch geträumt, gewünscht, vorgestellt hast, wirst du bekommen. Sichtbar, greifbar. Aber, und das ist das Schöne, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, du kannst es aber auch jetzt schon fühlen. Und das werden wir gleich sehen. Billy Graham, als er noch lebte, er starb im Alter von 99 Jahren, sagte, eines Tages wirst du lesen und hören, dass Billy Graham tot ist. Glaube kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als jetzt. Einzig meine Adresse hat sich geändert, weil ich in die Gegenwart Gottes gegangen bin. Alle unsere Lieben, die nicht mehr da sind, die haben nur ihre Adresse geändert. Die sehen und spüren, haben all das, wovon wir nur träumen können. So ist Gott. Das ist unser Gott. Das ist die Grundlage der Bibel. Alles andere muss dieser Wahrheit untergeordnet werden. Das ist das, was Gott im Sinn für dich und für mich und für jeden Menschen auf der ganzen Welt hat. Wichtig ist, wie wir damit, wie ich schon sagte, umgehen, mit dem Verlust. Schauen wir uns jetzt nur ein paar Dinge an, die Gott uns jetzt schon geben kann. Ich glaube, wir können jetzt so sagen, ja, es wird alles mal besser, aber jetzt geht es uns ganz, sage ich mal, dreckig, beschissen, wie auch immer, wie welche Begriffe wir gebrauchen. Entschuldigung, aber so geht es uns ja manchmal, nicht wahr? Aber Gott gibt uns jetzt schon, hier und heute, in diesem Augenblick, heute welches Datum haben wir heute? Ich glaube, dass der 24. Am 24. will er uns vieles geben. Und ich glaube, wir verstehen, wir können damit umgehen, wenn unsere Einstellung richtig ist. Ein Beispiel, als ich nach USA ging, hatte ich eine Einstellung, okay, ich werde da studieren und dann sind wir zurück. Also wir gingen mit zwei Kindern und Maria. Und ich hatte, ich glaube, kaum einen Tag, wo ich Heimweh hatte. Ich wollte schnell studieren, ich wollte viel studieren, ich musste noch viel arbeiten, um das alles finanzieren zu können. Und dann zack, zack, waren wir in Deutschland, war alles vorbei. Maria hat eine andere Einstellung gehabt. Die hat schreckliches Heimweh gehabt, weil sie dachte, wir werden da ewig bleiben oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie sehr gelitten. Jetzt gingen wir nach Kanada. Nach Kanada gingen wir damals mit der Absicht, wir bleiben da. Jetzt hatte auch ich meine Einstellung geändert. Also ich werde hier sterben. Ich habe dann Friedhöfe besucht, was ich sehr gerne mache. Und dann dachte ich, ja, da werde ich wahrscheinlich irgendwann mal liegen. Aber wo sind meine Kinder? Wo sind meine Enkelkinder? Und ich merkte, ich habe wie ein Hund gelitten, weil ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt da immer bleiben. Also diese Trennung von all den Verwandten, da war so ein innerlich psychosoziales Sterben da. Das war nur die Einstellung. Hätte ich doch anders nur gedacht. Ich wäre da hingegangen, okay, wir gucken uns Kanada an und wenn alles so läuft, wie es wir wünschen, dann bleiben wir da, wenn nicht, dann gehen wir wieder zurück. Dann hätte ich das ganz anders wahrgenommen. Also die Einstellung, gerade heute und hier, ist so wichtig, damit wir richtig damit umgehen können. Und die Bibel zeigt uns das. Das Erste, glaube ich, was wir begreifen sollen, die Zubereitung oder diese Mixtur der Zutaten ist, die Rezeptur ist, dass all das Leiden da ist, damit Gott verherrlicht wird. Das ist eine Erklärung für den Sinn des Leidens. Da war ein Mann, der war blind. Und dann fragen die Jünger, Rabbi, Matthäus, Johannes 9, Vers 2 bis 3, Rabbi, fragen die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? So dachten die Juden damals. Weder noch, antwortet Jesus. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Das gleiche passiert, als Lazarus starb. Lazarus musste sterben. Und Jesus sagt dann in Johannes Kapitel 11, diese Krankheit führt letztlich dazu, dass Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden und der Sohn Gottes geehrt wird. Nick Vujicic, den wir wahrscheinlich viele schon kennen, der Mann, den habe ich mal in kurzen Video von ihm gezeigt in einer Predigt, der keine zur Welt kam ohne Hände und ohne Arme und Beine. Und das war ein Pastoren-Ehepaar. Und sie fragten Gott, was hast du vor? Was soll dieser Unsinn? Wieso bestrafst du uns? Dieser junge Mann, der knapp über 30 Jahre alt ist, ist heute Millionen für Menschen ist er zum Segen geworden und er verherrlicht Gott in der ganzen Welt. Er wird eingeladen in der ganzen Welt zu Präsidenten, in die Gefängnisse, in Fernsehen, auch in Deutschland war er schon im Fernsehen, überall wird er eingeladen, weil Gott es zugelassen hat, dass dieses Leid Gott verherrlicht. Wie anders kann man damit umgehen, wenn es einem bewusst wird? Finde heraus, und auch wenn du in einer Not bist, frage, wie kann Gott dadurch verherrlicht werden? Der eine andere Grund ist, Leid, Trauer kann auch dazu beitragen, dass wir Menschen werden, die reif werden. 1. Jakobus 1, Vers 2 bis 4 sagt uns Jakobus, man sagt, Mensch Jakobus, du bist ja lustig, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude. Wow, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Menschen ohne Fleiß kein Preis. Gott lässt all die Herausforderungen zu und die bleiben so lange, bis wir daraus was gelernt haben. Wir wollen die oft wegbeten und die bleiben, weil wir noch die Lektion nicht gelernt haben. Und wenn wir diese Lektion gelernt haben, dann merken wir, dass sich dafür was tut. Jemand sagte, es ist komisch, dass wir Gott bitten, unsere Situation zu ändern, nicht wissen, dass er uns in diese Situation brachte, damit wir uns ändern. Gott lässt das zu oft, damit wir reifen. Und ihr werdet immer erkennen einen reifen Menschen an einer wichtigen Tatsache, wie er oder sie mit Schwierigkeiten, mit Leid und Problemen umgeht. Das ist ein Zeichen der Reife. Alle anderen Menschen, die damit nicht umgehen können, haben etwas noch nicht gelernt, was ganz wichtig ist. Das weitere, Vorbereitung für eine wichtige Aufgabe kann es sein. Der ägyptische Prinz Moses, der alles hatte, der gebildeteste, reichste Mensch der Welt war, musste 40 Jahre in die Wüste. Dumme Schafe weiden, nein, so dumm sind die nicht, aber er musste Schafe weiden. In der Wüste. Der Prinz, der alles hatte, Leibwächter und vieles andere, damit ihn Gott vorbereiten konnte für die Führung seines Volkes. Josef musste von seinen Brüdern verraten, verkauft, von der Frau verführt und betrogen, also ins Gefängnis gesteckt worden von der Frau des Potiphas, mit der er nicht schlafen wollte. Dann wurde er von den Menschen vergessen, denen er im Gefängnis geholfen hat. Er hat so viel Leid erlebt, um seiner Familie das Leben zu retten und der Verwalter des größten Reiches seiner Zeit zu werden. Nelson Mandela musste 27 Jahre ins Gefängnis, unschuldig, um der erste schwarze, demokratisch gewählte Präsident Südafrikas zu werden. Joyce Meyer wurde jahrelang von ihrem Vater sexuell missbraucht, um Millionen von Frauen, aber auch Männern zum Segen zu sein. Sie wäre nie das geworden, was sie da erlebt hat. Aus diesem Leid, aus diesem Schmerz ist eine Perle entstanden, so wie eine Muschel, die zerstört, die verletzt wird und daraus entsteht eine Perle. Ich hätte vielen Menschen nicht helfen können, wenn ich nicht selbst Leid erlebt hätte. Vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen und erzählte, welches Leid ich erlebt habe. Und er sagt, Heinrich, das hat mir so geholfen. Ich konnte nur dir gegenüber offen werden, weil du das gesagt hast, was du da erlebt hast. Er hat das geschätzt und er war dankbar, dass ich offen war, über meine Probleme zu reden, vor allem über meine Kindheit und Gewalt, die ich erlebt habe als Kind. In einer Predigt, wo ich über Vergebung gesprochen habe und erzählte, wie ich vergeben muss, das habe ich auch hier erwähnt, kamen immer wieder Menschen auf mich zu und das Kompliment war, wo sie sagten, Heinrich oder Bruder Löwen, danke, dass sie von sich selbst erzählt haben. Ich hätte das nicht machen können. Menschen hätten mir das vielleicht nicht abgenommen. Ja, reden kann jeder klug. Aber wenn man es selbst erlebt hat, ich habe ja schon mal gesagt, wenn wir das Wozu des Leids verstehen, dann können wir auch das Wie des Leids ertragen. Und das haben wir schon gesagt, ich komme zum Schluss. Segen für unsere Mitmenschen. 2. Korinther 1, 2, 4 sagt Paulus, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns. Wieder das Wort trösten. Warum? Damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Nick Vujicic wurde getröstet und jetzt kann er selbst trösten. Er hatte auch Schwierigkeiten. Er wollte sich als Kind sogar das Leben nehmen, weil er gemobbt wurde und vieles Schlimme erlebte. Joyce Meyer wurde getröstet. Erst war sie lange depressiv und sie lebte in ihrer einfach Vergangenheit und war verbittert und verletzt, bis sie in die Freiheit kam. Sie wurde getröstet und nun tröstet sie andere Frauen, die das erlebt haben. Gott lässt die Schwierigkeiten zu, damit wir Gottes Trost, sie überwinden mit Gottes Trost und andere trösten können. Viktor Frankl hat Millionen von Menschen geholfen, mit der KZ-Vergangenheit fertig zu werden. Warum? Weil er selbst da war. Wie gehst du mit deinen Zutaten um? Erschlagen sie dich? Sind sie dir im Wege, um in deine Berufung zu kommen oder umgekehrt? Sind das vielleicht Steine, die andere auf dich werfen oder die Umstände auf dich werfen? Und das sind oft Steine, mit denen du etwas Schönes bauen kannst. Sie können sogar Treppen, du kannst aus diesen Steinen Treppen bauen, um dein Ziel zu erreichen. Wir merken, dass wir tief im Herzen Friede, Freude, Ruhe und Geborgenheit haben können, weil all das Leid in unserem Leben, all die unangenehmen Zutaten, all die Trauer einen Sinn macht. Und wenn du diesen Sinn noch nicht verstehst, dann vertraue Gott. Dann sag Gott, vertraue mir. Und ich denke mir an Hiob. Und hier wurde von Millionen für Menschen zum Segen. Und in der ganzen Welt spricht man von dem Leid in den Hiob. Und Carsten, der jetzt Krebs unter Krebs leidet, sagt, Hiob ist mir lieb geworden. Habt ihr das ja mitbekommen, nicht wahr? Merken wir? Hiob ist für all diese leidenden Menschen zum Segen. Und Hiob stritt mit Gott. Er sagt, Gott, ich hab nichts falsch gemacht. Und er stritt mit seinen Freunden, er stritt mit Gott. Und dann antwortet Gott, es ist eine faszinierende Geschichte. Und dann sagt er am Ende, gibt er auf und sagt, Gott, ich verstehe nicht alles, ich bin viel zu dumm, das zu verstehen. Du großer Gott, wer bin ich, dass ich mich mit dir anlege? Und dann, er gibt nicht auf, sondern er gibt sich hin. Das ist ein Unterschied. Nicht aufgeben, sich hingeben, abhängig von Gott sein. Und er sagt, bisher kannte ich nur dich, nur vom Hören sagen. Als es mir gut ging, Gott, kannte ich dich nur vom Hören sagen. Aber doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Im Sturm sehen wir Gott. Sonst können es andere gut erzählen, die Leid erlebt haben. Aber wenn wir selbst durch dieses Leid gehen, dann sehen wir Gott mitten in diesem Sturm. Er ist da. Ob du es fühlst oder nicht, Gott ist da und er hält dich, so wie diese Mutter dieses Baby auf dem Arm hält. Ob du das weißt oder nicht, das ist so. Das, Gott kann nicht anders, er ist so. Und das gibt uns Trost. Das hilft uns, das Leid in Gottes Hände zu legen. Ich schließe ab mit einem schönen Gedicht, das wir alle schön kennen und lieben. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Von dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Wir wollen stille werden. Wir schließen die Augen. Und ich mache uns Mut, alle, die wir hier sind, gib Gott dein Herz mit all seinem Leid ab. Und sage: Gott, ich verstehe nicht alles, was im Leben passiert. Ich habe vielleicht hier und da noch den Sinn nicht erkannt, aber ich vertraue dir, dass gerade jetzt, wo es mir so schlecht geht, du mich trägst. Treff die Entscheidung. Sage: Gott, ich gebe dir mein Leid, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir jeden Winkel meines Herzens. Und Gott wird dir helfen, deine Situation aus seiner Perspektive zu sehen. Dann kommst du in den Genuss deines Lebens. Wir wollen stille werden und beten im Herzen. Dann werde ich beten. Jesus, wir danken dir, dass du Gott warst und Mensch wurdest. Wir danken dir, dass du durch all dieses Leid gegangen bist, um uns zu helfen. So sagst du es uns in deinem Wort. Du hast all dieses Leid auf dich genommen, damit du uns helfen kannst, uns verstehen kannst. Und wir danken dir dafür. Und wir danken dir, dass dein Geist in uns jetzt ist. Und dein Geist, du sagst, das ist der Tröster, der uns all diesen Trost gibt. Danke, dass dieser Trost in einer Person direkt in unserem Herzen ist. Und hilf uns immer wieder, das im Auge zu behalten. Hilf uns, unser Leben, unser Leid und unsere Trauer aus deiner Perspektive zu sehen. Wir danken dir dafür. Amen.